Ist die Institution der Ehe noch zeitgemäß? Sind wir noch bereit, Liebe und Pflicht gemeinsam zu denken? Was genau macht eine Traurednerin?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 8. Etappe auf unserer Nachdenkreise zur Liebe von morgen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Nicht nur Friedrich Schiller hat in der Glocke über den Bund fürs Leben nachgedacht. Auch in dieser Folge von Futurum Exactum geht es um die Ehe. Wir klopfen die traditionellste Beziehungsform auf ihre Gegenwartstauglichkeit ab. Wir gehen zur Hochzeitsplanerin und denken darüber nach, welches Update die Ehe von morgen braucht. Wir starten dort, wo eine Ehe zur Ehe wird. Bei der Hochzeit. Am großen Studioküchentisch der Wiener Denkwerkstatt sitzt mir Paula Ries gegenüber. Paula Ries ist Hochzeitsplanerin und freie Traurednerin. Sie begleitet seit vielen Jahren Paare in den Bund der Ehe. Mit Hochzeiten kennt sie sich also aus. Zu Paula Ries kommen Menschen immer schon paarweise. Wie und warum heiraten Menschen heute, möchte ich von ihr wissen. Gibt es da Veränderungen, Moden oder auch Generationenthemen? Wer will da welche Art von Hochzeit planen?
Also bei der Planung sehe ich schon immer wieder eben bei Paaren die Unterschiede, dass es tatsächlich also so diese klassischen, vielleicht auch eben älteren Paare gibt, wo man sagt, na gut, die Frau wollte heiraten, ja ganz salopp gesagt, organisier mal, ja. Und der Mann ist dann natürlich immer wieder vielleicht als Ansprechperson dabei und sagt ja oder Amen. Aber in Wahrheit ist es vielleicht ein bisschen, also in Wahrheit ist er weniger involviert und die Frau ist hier federführend. Und bei jüngeren Paaren habe ich tatsächlich den Eindruck, dass hier auch Männern das total wichtig ist. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Themen, wo der eine stärkere Meinung hat und der andere dann vielleicht da sagt, okay, entscheid du. Aber generell sehe ich das sehr als Teamarbeit und es sind immer beide involviert.
Hier scheinen Geschlechterklischees darauf zu warten, gepflückt zu werden. Das möchte ich genauer wissen. Was sind aus Paula Ries Erfahrung Themen, bei denen sich in der Hochzeitsvorbereitung eher die Braut oder eben der Bräutigam einbringen?
Tatsächlich ist es so, dass bei Musik, Technik, vielleicht Transport, wie kommt man von A nach B, Männer da halt vielleicht ein bisschen interessierter sind als jetzt vielleicht bei Blumenschmuck und Dekoration.
Beim Thema Ehe und Hochzeit wird offenbar noch so manches Klischee am Leben erhalten, das wir in anderen Bereichen längst aufgebrochen haben oder das zumindest glauben. Aber stimmt das Klischee, dass es oft die Frauen sind, die geheiratet werden wollen und die Männer ziehen halt irgendwie mit? So hat zumindest einer meiner Kollegen jüngst die Umstände seiner eigenen Verehelichung beschrieben. Hoffentlich scherzhaft.
Nein, eigentlich stimmt dieses Klischee nicht. Also es gibt natürlich immer wieder so ein paar Paare, wo es eher offensichtlich ist, dass halt die Frau da mehr Spaß dran hat an der Planung als der Mann. Aber ich erlebe das schon sehr, dass es im Team ist und dass das halt eine Entscheidung ist, die beide gefällt haben, die beide wollen, weil es für sie in ihrer Beziehung, in ihrem Liebesleben einfach der nächste Schritt ist, den sie bewusst setzen möchten und heiraten möchten.
Hochzeiten sind wohl spätestens seit dem Aufkommen der Filmindustrie so etwas wie die Feierstunde von romantischen Fantasien, von idealisierten Hollywood-Szenen. Die Schablonen sind hier mitunter glanzvoll, pompös bis hin zu erdrückend. Das Zurschaustellen des eigenen gesellschaftlichen Status hat bei der Eheschließung davor natürlich auch eine Rolle gespielt. Nicht zuletzt als eine Art Machtdemonstration wohlhabender Familien. Dabei stand aber eher die Inszenierung einer ökonomischen oder strategischen Allianz zweier Familien im Vordergrund, als das Feiern des individuellen Liebesglücks zweier Menschen. Und das sind die Hochzeiten von heute vor allem. Ein Fest, bei dem Paare die Einzigartigkeit ihrer Liebe feiern und zeigen wollen. In welche Richtung geht hier die Entwicklung? Eine Inszenierung für die Welt oder eine intime Feierstunde? Was sind das heute typischerweise für Feste, mit denen Paare ihren Bund fürs Leben besiegeln?
Hochzeiten sind in den letzten Jahren tatsächlich zu einem Event geworden. Also früher hat man gemeint, na gut, es geht ja darum, die Liebe zu feiern. Schauen wir, dass wir einen schönen Ort finden, machen wir es uns schön. Hauptsache, alle sind da und man hat gutes Essen, gute Musik und einfach eine gute Zeit. Mittlerweile ist eine Hochzeit schon etwas außergewöhnlich Tolles. Das heißt, jeder möchte nicht more of the same, also nicht die Hochzeit von der besten Freundin kopieren, sondern eigentlich was Eigenes draus machen. Und somit ergibt sich da natürlich ein viel größerer Aufwand, ein viel größerer auch, ich sage jetzt mal, Schatz, aus dem man rausnehmen kann. Ja, die Hochzeit ist schon etwas Besonderes. Ich möchte das auch nur tatsächlich einmal machen und dann möchte ich richtig gescheit feiern und wirklich alle meine Visionen so gut es geht ausleben.
Wer einmal selbst eine Hochzeit geplant oder mitgestaltet hat, weiß, der Fundus an Möglichkeiten ist schier unendlich. Ungewöhnliche Locations, kreative Zeremonien, bunt gemischte Bräuche, ausgefallene Dekorationen, Themen, Farben. Die Möglichkeiten, dem Fest der Liebe eine persönliche Note zu verleihen, sind scheinbar unerschöpflich und wetteifern in sozialen Medien um Aufmerksamkeit. Das klingt nach vielen Entscheidungen, nach viel Arbeit, nach steigenden Erwartungen an die Einzigartigkeit einer Trauung und nach einem hohen Budget.
Ich glaube, man hat halt einfach mit der Zeit schon so viel gesehen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Eheschließungen in Österreich eigentlich auf einem ziemlich hohen Niveau sind und dass man auch relativ viel Geld ausgibt. Also da gibt es unterschiedliche Statistiken, aber Brautpaaren ist es natürlich wichtig, dass ich sage jetzt mal salopp, alles passt, ja, und dass es halt ein gutes Essen gibt, Fotografen gibt, Musik und die Location passt. Also da kommt ja schon was zusammen. Und natürlich mit der Zeit, also einerseits gibt es natürlich den Wunsch, man sieht auf Social Media oder in den Medien natürlich viel, wie man heiraten könnte oder wie es andere machen. Und manche wollen das so ein bisschen nachstellen. Und dann gibt es aber natürlich diejenigen, die sagen, es gibt halt schon so viel. Ja, machen wir es doch einfach so, wie es uns gefällt.
Persönlicher, individueller, maßgeschneidert. Dieses Grundrauschen der Gegenwart erfasst auch die Liebe und damit die Planung von Hochzeiten. Hier kommt Paula Ries mit ihrem zweiten beruflichen Standbein ins Spiel. Paare können sie als Traurednerin für freie Trauungen buchen. Die Nachfrage nach diesen freien Trauungen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Sie sind für viele Paare zur Alternative geworden zum schnellen und oft unromantischen Segen auf dem Standesamt oder zu den vielen Menschen fremd gewordenen Ritualen kirchlicher Eheschließungen. Woher kommt das, Paula Ries?
Der Anstieg der Hochzeiten hat halt nicht bewirkt, oder zumindest meiner Wahrnehmung nach nicht bewirkt, dass die Anzahl der verfügbaren Termine bei den Standesämtern hochgeht. Somit ist es dann natürlich immer so eine Sache, kriege ich noch einen Termin zu dem Zeitpunkt, den ich haben will. Und dann kommt dazu, was Sie erwähnt haben, dass die Brautpaare sehr individuell sind. Also sie möchten vielleicht nicht um 12, 14 Uhr heiraten, so wie es vorgegeben wird vom Standesamt, sondern vielleicht später. Sie möchten vielleicht im Freien heiraten, vielleicht am Berg, im Wald, wie auch immer. Eine freie Trauung kann ganz individuell gestaltet werden, also unabhängig vom Ort. Also man kann ja prinzipiell überall hinkommen. Zeitlich, uhrzeitmäßig, ob es jetzt um 8 Uhr in der Früh ist oder um 18 Uhr am Abend. Und die Intensität dieser Trauung. Also man kann viel mehr über das Brautpaar erzählen, man kann die Liebesgeschichte erzählen, man kann tatsächlich in die Details reingehen. Das kann dann halt natürlich manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde dauern, je nachdem, wie das Brautpaar das möchte. Und somit hat sich hier eine ganz große Nachfrage ergeben und in den letzten 5 bis 10 Jahren ist die Anzahl an freien Rednern wirklich gestiegen.
Paula Ries ist vor allem in Wien als Hochzeitsplanerin und Traurednerin tätig. Kirchliche Trauungen hat sie in den vergangenen Jahren nur sehr selten organisiert. Standesamtliche Hochzeiten und freie Trauungen halten sich da in etwa die Waage. Der Rückgang kirchlicher Trauungen überrascht wenig, schreitet doch die Säkularisierung der Gesellschaft noch immer voran. Die Eheschließung vor dem Altar war und ist da vielleicht noch eine der letzten Bastionen des Religiösen in der Biografie vieler Menschen. Auch wenn es einigen Paaren dabei vor allem um eine feierliche Location für die Hochzeit geht oder gegangen sein mag. Mit der zunehmenden Pluralisierung und dem Zunehmen von multikulturellen Ehen wird sich dieser Trend wohl zumindest im urbanen Raum fortsetzen. Zumal es mit freien Trauungen die Möglichkeit gibt, die eigene Hochzeit ganz individuell zu gestalten.
Die freien Trauungen sind natürlich nicht rechtlich bindend. Das heißt, man muss jedenfalls beim Standesamt unterschreiben. Viele Brautpaare machen das so, dass sie das am Vortag oder ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher machen und dann trotzdem noch so ein kleines Event draus machen mit ihren engsten Familienmitgliedern oder Freunden und dann bei der großen Hochzeit die freie Trauung passiert. Und da kann man natürlich schon diesen ganzen Akt auch durchspielen. Also das ist ja auch der Sinn. Also es soll natürlich Ja-Worte geben, es soll ein Ring anstecken geben, einen ersten Kuss. Also das ist schon Teil einer freien Trauung.
Hier schälen sich Paare also die lange bewährten Rituale heraus aus einem sakralen Kontext und bauen sich aus den Versatzstücken die ganz eigene Hochzeit. Da spielen die Blumenpagoden an malerischen Steilküsten und die barfuß zum Meer schreitende Braut aus Filmen ebenso eine Rolle wie der traditionelle Einzug im Kirchenschiff zum Hochzeitsmarsch. Bis dass der Tod euch scheidet, kommt in freien Trauungen wohl kaum noch vor. Gerade bei den freien Trauungen erfährt Paula Ries meist auch einiges darüber, warum Menschen heiraten, was sie von der Ehe erwarten und welchen Stellenwert sie in ihrem Leben hat.
Ich habe das Gefühl, dass die Entwicklung dahin geht, dass man sich auf Werte wie Gleichberechtigung und wirkliches Teamsein besinnt. Ja, also es geht halt tatsächlich so um diese Vertrautheit, diesen Zusammenhalt, ja, dass man eben quasi für die Zukunft so seinen Lieblingsmenschen an der Seite hat, mit dem man durch dick und dünn geht und dass, ich glaube, man sich trotzdem bewusst ist, dass Liebe und Beziehung Engagement bedeutet, ja, und eine gewisse Arbeit unter Anführungszeichen und nicht nur so selbstverständlich passiert.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 7. Der vernünftige Kant. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hatte eine differenzierte Ansicht über die Liebe, die sich stark an seiner Ethik orientierte. Er betrachtete Liebe als einen wesentlichen Bestandteil des moralischen Lebens, der nicht nur durch Gefühle und Leidenschaften, sondern auch von Vernunft und Pflicht geprägt ist. Kant unterschied zwei Formen der Liebe, zwischen der pathologischen und der praktischen Liebe. Pathologische Liebe basiert bei Kant auf Gefühlen und Emotionen, die oft unbeständig und unkontrollierbar sind. Praktische Liebe hingegen ist für Kant die höhere Form der Liebe, die auf moralischen Prinzipien basiert, Diese Liebe ist eine bewusste Entscheidung, die das Wohl des anderen im Blick hat. Damit ist die praktische Liebe Ausdruck des von Kant geprägten kategorischen Imperativs. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest, lautet er vereinfacht. Vernunft und Pflicht stehen immer seltener am Beginn einer Beziehung. Das ist an sich eine gute Nachricht für die Liebe. Und auch wenn heute wohl kaum noch jemand von ehelichen Pflichten spricht, so ist diese Institution aufgeladen mit ganz zentralen gesellschaftlichen Funktionen. Auf der einen Seite ist da die ökonomische Absicherung, im Idealfall beider Eheleute, oft jedoch nach wie vor die Absicherung von Frauen. Dazu kommen die emotionale und soziale Basisversorgung der Bevölkerung und auch die Sicherstellung der Reproduktion. Die letzten beiden Funktionen organisieren viele Paare heute auch ohne staatlichen oder kirchlichen Segen. Ein rechtlich und finanziell stabiles Konstrukt für den Schutz von Müttern und Kindern ist von konservativer Seite das legitime Hauptargument, um die Ehe und damit die Familie als stabile Keimzelle der Gesellschaft lobzupreisen. Sie war als Modell lange unangefochten, solange Ehen auf Lebenszeit konzipiert waren und auch hielten und solange Frauen auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter reduziert waren. Beides gehört nicht mehr unhinterfragt zum Selbstverständnis der Gegenwart. Seit der Enttabuisierung der Scheidung und dem Aufkommen des Konzepts von Lebensabschnittspartnern bröckelt dieses gesellschaftliche Versorgungsmodell. Vor allem für Frauen führt das Ende der Ehe oft in die Freiheit und ins Prekariat. Was damit klar wird, in der Ehe treffen sich, wie kaum in einem anderen Aspekt der Liebe, das Intime und das Politische. Mit dieser Portion Gegenwartsrealismus wechseln wir von der romantischen Hochzeitstafel auf die Therapie-Couch von Sexual- und Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig in Wien-Döbling. Wie gehen Menschen, die Wille-Helbig begleitet, in Beziehungen hinein? Was haben sie für Anforderungen an ihre Partnerschaft?
Partnerschaften dauern nicht mehr so lang. Es sind die Bedürfnisse natürlich in den 20ern, in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern völlig andere, auch die Anforderungen. Also ich denke schon, dass ich einen anderen Partner instinktiv auch suche, wenn ich gerade dabei bin, Familie zu gründen, als ich mir erlauben kann möglicherweise, wenn das Familienthema abgeschlossen ist.
Welche Auswirkungen hat das auf das Konzept der Ehe? Suchen wir uns heute einfach einen Lebensabschnittspartner und wechseln einfach in die nächste Beziehung, wenn dieser Abschied vollbracht oder vorbei ist?
Wenn man das so angeht, dann wäre es wahrscheinlich relativ kalt und berechnend. Nur geht man ja nicht so dran heran, sondern man verliebt sich in jemanden, man hat eine Beziehung, man lebt die Dinge, die gerade aktuell sind und irgendwann merkt man, es passt nicht mehr. Also ich finde es sehr gut, dass Trennung und Scheidung jetzt nicht mehr eine gesellschaftlich geächtet wird, sodass man das auch darf. Also viele in der älteren Generation, die konnten einfach nicht, die haben die auch gesellschaftlich nicht, die waren, und es ist auch am Land ehrlich gesagt noch immer so, ja. Aber es ist verleitet auch manchmal dazu oder hat verleitet in der Vergangenheit, viel zu schnell sich zu trennen und zu sagen, okay, passt nicht, suche ich mir halt jetzt, Familie ist vorbei, ich habe so viele Freunde, die sich gut scheiden haben lassen, die Kinder leiden nicht drunter, jetzt kann ich mir wieder Leidenschaft holen, weil das fehlt natürlich in einer Familie mit Kleinkindern.
In vielen heutigen Ehekonzepten scheint sich zu vermischen, was Immanuel Kant in seiner Philosophie feinsäuberlich zu trennen versucht hat. Die instabile Emotion und die verlässliche Pflicht. Zumindest scheinen sich in Ehen hier immer öfter die Prioritäten zu verschieben. Hin zum Gefühl, weg von der Pflicht. Das ist eine gute Nachricht für die romantische Liebe. Jedoch eine schwierige Entwicklung für all jene, die in einer Ehe sozial und finanziell abgesichert sind. Und so weit sind wir als Gesellschaft noch nicht, dass wir die sozialen Funktionen der Ehe in neuen gemeinschaftlichen Institutionen organisiert hätten, Von der Betreuung von Kindern über die finanzielle Absicherung von Frauen bis hin zur Pflege älterer und hilfsbedürftiger Angehöriger. Solange die Auflösung einer nicht mehr funktionierenden Ehe die ökonomische Existenz bedroht, wird dieser Widerstreit von Emotion und Pflicht nicht aufzulösen sein. In der Ehe ganz auf die Emotion und die Liebe setzen zu können, würde in einer idealen Welt bedeuten, zuerst einmal all jene aus der Schusslinie des Entliebens gebracht zu haben, die heute darunter leiden.
Ich finde gut, wenn man auseinandergehen kann, weil die Beziehung, es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, da sollte man wirklich auseinandergehen, aber es ist nach wie vor für Kinder schwierig. Und das hängt, glaube ich, in erster Linie zusammen, weil es eben so Kleinfamilien gibt und das Großfamilienkonzept nicht mehr existiert. Und auch nicht nur Großfamilien, sondern Freunde, echte Freunde, die nämlich wirklich kommen und man gemeinsam kocht und die Kinder kommen auch. Diese Horden gibt's nicht mehr, die Herden gibt's nicht mehr. Und da, das wäre für Kinder sicher viel einfacher, wenn sie sagen, okay, natürlich, aber es ändert sich die große Herde nicht, ja.
Damit ist die romantische Liebe doppelt in der Falle. Sie ist an diesem Punkt gar keine so intime Angelegenheit mehr, sondern enthält eine brisante gesellschaftliche, ja politische Dimension. Liebe wird, in das traditionelle Konzept der Ehe gepackt, aufgeladen mit Funktionen als universeller Versorgungsanstalt der Gesellschaft. Die Individualisierung und das Zurückdrängen kollektiver Verbände wie Großfamilien, Dorfgemeinschaften oder Nachbarschaften hat all diese Funktionen in die Kleinfamilie gepackt. Ist also vielleicht nicht die Ehe in einer Krise, sondern vielmehr das soziale und emotionale Versorgungsmodell unserer Gegenwart, das wir rund um die Ehe, rund um das Modell der Vater-Mutter-Kleinfamilie gezimmert haben. Überfordern, ja überfrachten wir individuelle Liebesbeziehungen damit?
Weil der Partner muss alles abdecken. Der muss der beste Freund sein, der Vater, die Mutter, der Partner, der Sexpartner. Irgendwie wird viel zu viel verlangt von einem Liebespartner.
Das klingt nach jener Angestrengtheit, die uns aus vielen Beziehungen der Gegenwart entgegenschreit. Liebe und Beziehungen sind überfrachtet, auf einer gesellschaftlichen und auf einer persönlichen Ebene. Zu dieser Analyse kommt auch der deutsche Autor Ole Liebl, der sich in seinem Buch »Freunde lieben« intensiv mit den Beziehungsformen von morgen beschäftigt hat.
Sie sind überfrachtet damit, dass sie heute zumindest das Gefühl erzeugen, dass alle Bedürfnisse der Partnerin oder des Partners innerhalb dieser Beziehung befriedigt werden müssen. Das ist etwas übertrieben gesagt, also den meisten Leuten würde, wenn sie das hören, auch widersprechen. Aber de facto ist es ja so, dass heute zum Beispiel eine mangelnde Sexualität, also als Problem dargestellt wird. Rein statistisch gesehen ist es aber so, wenn man 1-2 Mal im Monat miteinander schläft, als langjähriges Paar, dann ist das ein Top-Schnitt. Super! Also 12-mal im Jahr vögeln, da bist du absolut in der Normalität. Aber heute gehört das zu dem Anspruch einer Beziehung, dass sie sexuell erfüllend sein muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weist das hin auf ein tiefer sitzendes Problem in der Psychologie der beiden, in der Dynamik, wie sich die Beziehung entfaltet. Das muss irgendetwas mit der Partnerschaft zu tun haben.
War die Ehe in einem traditionellen Bild vor allem mit gesellschaftlichen Funktionen aufgeladen, so ist sie es in einer individualisierten Welt mit sehr persönlichen Wünschen und Vorstellungen der Partner. Wie müssten zukunftstaugliche Formen der Ehe gestrickt sein, um aus dieser doppelten Überforderungsfalle herauszukommen? Das erste Aufbrechen liegt auch für Ole Liebl in der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen.
Das heißt, die Ehe konnte sich ein bisschen rauslösen aus diesem total funktionalen Kontext, wo die Eltern mitzureden haben, wo irgendwie echt geschaut werden muss, wie kriegen wir den Hof am Laufen und so weiter. Und das macht die Ehe natürlich auch offen. Also plötzlich werden da andere Dinge möglich. Wenn man sie funktional rauslöst, kann man auch sagen, na gut, jetzt ist die Ehe eben für so diese softeren Faktoren zuständig, dass sie irgendwie sozial erfüllend sein muss, emotional, sexuell. Das kann ja nur geschehen, wenn sie nicht mehr eine ganz bestimmte Aufgabe hat, die sie zu erfüllen hat, diese Ehe als Arbeitsgemeinschaft. Und dazu treten natürlich ganz kurz natürlich auch eine sexuelle Liberalisierung, dass halt eben jetzt nicht mehr gesagt wird, okay, also jetzt ganz katholisch, wir machen jetzt hier ein kleines Loch in die Bettdecke und nach 5 Minuten ist die Sache gegessen und so total reproduktiv, sondern dass auch der Mensch als sinnliches Wesen entdeckt wird, als Mensch oder als Wesen mit körperlichen Bedürfnissen von Nähe und Geborgenheit und gehalten werden. Da hat die Psychologie ja auch ihre Anteile gehabt, irgendwie das als Grundbedürfnis festzustellen. Und das fließt dann auch alles zusammen. Ich habe es gerade schon erwähnt, in diesen Eheratgebern, die dann Anfang des 20. Jahrhunderts rauskommen. Also das waren de facto weniger Eheratgeber als einfach nur Sexratgeber, aber das konnte man damals nicht so nennen, wo plötzlich auch diese Dimension in der Partnerschaft ausgelotet wird.
Das Liebesalphabet. Von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 7. Eunoia. Eunoia ist eine tiefe, wohlwollende Liebe, die auf Vertrauen und Respekt basiert. Sie kann in langjährigen Partnerschaften oder auch zwischen engen Freunden gefunden werden. Eunoia kann als ein Konzept verstanden werden, das die positive Absicht gegenüber dem geliebten Menschen verkörpert. Es geht um die Entwicklung und die Pflege von positiven Gefühlen und Gedanken, die das Fundament einer respektvollen Beziehung bilden. Empathie und Verständnis, Respekt und Fürsorge stehen hier ganz im Mittelpunkt. Eunoia kann daher als eine essentielle Qualität in einer liebevollen und respektvollen Partnerschaft betrachtet werden. Wenn wir eine solch respektvoll wertschätzende Partnerschaft als Ideal für die Zukunft setzen, kann dann die mit so viel Ballast beschwerte Institution der Ehe eine sinnvolle Organisationsform bilden? Oder müssen wir hier neue Formen wie eingetragene Partnerschaften bauen, die hier besser geeignet sind, um Menschen Rahmenbedingungen abzustecken für ihre Liebes- und Lebensgestaltung? Ole Liebl spricht sich hier ganz klar für die Ehe aus.
Weil ich die etwas ungewöhnliche Meinung vertrete, dass ich die Ehe für eine hochmoderne Institution halte in ihrer jetzigen Form. Das heißt nicht, dass da nicht noch was zu tun gibt, an Altlasten, sag ich mal. Aber wenn man sich die Ehe von heute, zumindest in der Bundesrepublik, was mein Untersuchungsgegenstand war, vergleicht mit der Ehe aus den 60ern, dann haben die relativ wenig miteinander zu tun. Die Ehe hat in den letzten maßgeblich 2 Jahrhunderten einen Wandel durchgemacht, der immens ist, der in jeder Hinsicht bemerkenswert ist, wo unglaublich viele, auch feministische Befreiungskämpfe mit eingeflossen sind. Das heißt, die Ehe ist eigentlich ein leuchtendes Beispiel, wie sich Beziehungen verändern und wie das auch rechtlich angepasst wird. Aber damit eben noch nicht genug. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Privateigentum basiert, das auch ganz stark geschützt wird. Und wir leben in einer Gesellschaft, die auf Rechtsstaatlichkeit, eben auf Gesetzen basiert. Das beides zusammengenommen setzt ja voraus, dass wenn Menschen ihr Leben zusammen führen wollen, egal ob das jetzt ist in der Partnerschaft oder auch vereinzelt, wenn sie so gemeinsam Kinder großziehen wollen, wenn sie zusammen leben wollen, wenn sie Haus und Hof führen wollen, dann bräuchte es dafür meiner Ansicht nach ähnliche rechtliche Module wie in der Ehe. Die Ehe ist sozusagen das Komplettpaket, was von der Wiege bis in die Bahre über Pflege und Krankheit und Kinder und Vererbung und Einkommen und Rente alles regelt.
Das klingt nach einer Idee, die gut hineinpasst in die fluide Gegenwart. Ein Modell, in dem man sich die ganz persönlich maßgeschneiderte Ehe zusammenstellen kann, die beide Eheleute in guten Zeiten davor schützt, einander in den schlechten nicht mehr Schaden zuzufügen als notwendig.
Ich wäre dafür, dass man das aufsplittet in wie so kleine Module, so Modulkinder. Das heißt, wenn sich 2 Menschen entscheiden, egal ob sie partnerschaftlich verbunden sind oder nicht, ein Kind großzuziehen und gemeinsam diese Familienverantwortung zu tragen und das ehrlich wollen. Und ich glaube, Freundschaften sind dafür eigentlich die stabileren Beziehungen als Partnerschaften, müsste man ja fast sagen. Dann muss ein Staat eigentlich das bereitstellen. Die rechtlichen Möglichkeiten, damit das für alle Seiten sicher ist, damit sie eben nicht nur die Pflichten haben, die mit einer Kindererziehung einhergehen, sondern auch die Rechte, die man eben als sorgeberechtigte Person hat.
Dass unsere gesetzlichen Regelungen, gerade in Bezug auf Kinder, aktuell nicht sehr umfassend sind, habe ich zumindest in meiner Familie und meinem Freundeskreis schon zu oft leidvoll mit ansehen müssen. Die Leidtragenden sind immer die Kinder. Ob sich diese Themen jedoch einzig auf der privaten Ebene lösen lassen, da bin ich skeptisch. Es wird auch Verschiebungen geben müssen in den sozialen Einrichtungen der Gesellschaft, die aus Familien und damit meist Ehen den Druck einer allumfassenden Basisversorgung nehmen. Es wird aber auch Menschen geben müssen, die diese Strukturen bauen und mit Leben erfüllen, auch jenseits von Ehegemeinschaften.
Also kurz gesagt, wir müssen die Ehe nicht abschaffen, wir müssen sie verbreitern. Dass wir eben die Ehe zum Vorbild haben für ein gelungenes Beispiel von einer Institution, die sich die ganze Zeit modernisiert, die einzelne Rechtsbereiche schafft und absichert, dass Menschen damit zufrieden und gut leben können. Das können wir als Vorbild nehmen für Freundschaften, für offene Beziehungen, für eigentlich jedes Beziehungsmodell, was man sich nur überhaupt vorstellen kann.
Das ist überhaupt die schönste Vorstellung davon, wie wir künftig leben werden. Dass Menschen in Frieden und Wohlstand mit den Formen leben können, in denen sie ihre Beziehungen organisieren. Dazu braucht es mehr individuelle Freiheit, aber gleichzeitig mehr gemeinschaftliche Sicherheit. Es gibt also einiges zu tun, um die Liebe von morgen Wirklichkeit werden zu lassen. Individualität, die Psychologie und die Moderne sind im Zusammenhang mit der Liebe und der Ehe jetzt immer wieder aufgetaucht. Sie alle blühen in der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert regelrecht auf. Mit der erstarkenden Frauenbewegung, der Entwicklung der Psychoanalyse und der daraus entstehenden Umgestaltung der Gesellschaftsordnung. In der nächsten Folge machen wir eine Zeitreise an diese Schwelle zur Moderne. Ins Wien um 1900. Wir gehen dazu ins Leopold-Museum in Wien und tauchen ein in die Kunst der Jahrhundertwende. Gemeinsam mit der Kuratorin Kerstin Jesse befragen wir ausgewählte Gemälde von Schiele, Kokoschka und Gerstl. So viel kann ich schon verraten. Es wird radikal gegenwärtig. Ich freue mich, wenn ihr bei diesem Besuch im Museum wieder mit dabei seid.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.